Während Corona super viele dieser Scale-Ups massiv auf Social gesetzt haben, haben da die meisten Konzerne zum ersten Mal diesen Warnschuss gehört und sind jetzt langsam an dem Punkt, wo sie das im Einkauf klargemacht haben, dass es vielleicht eine eigene Social-Media-Agentur braucht, dass man vielleicht doch nochmal andere Volumen auch in diese Plattformen schiebt. Und man muss schon auch dazu sagen, die Agenturbranche ist schon auch teilweise echt intransparent. Also viele sehr große etablierte Agenturen verdienen halt vor allem deswegen Geld, weil sie nach wie vor auf TV und andere traditionellere Plattformen setzen. Was dann dazu führt, dass teilweise auch der Kunde nicht so wirklich bestmöglich beraten wird, würde ich sagen.
Herzlich willkommen bei Digitale VorreiterInnen, deinem Podcast zur Digitalisierung und KI-Themen von Vodafone Business. Ich bin Christoph Bursek und mein Gast, Jason Modemann, ist der CEO bei Marwave. Und Marwave, ja, Sie sagen, Sie machen Social Outcomes. Was das genau heißt, was die Vorteile für Kunden sind, was für unfassbare Learnings er uns zum Thema Social Media, Social Marketing so mitbringen kann, das fragen wir ihn am besten selbst. Herzlich willkommen, Jason. Schön, dass du bei uns bist.
Christoph, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Wenn du Marwave in einem Satz erklärst, wie würdest du das machen? Was ist der Unterschied zwischen wir machen Social und wir machen Social Outcome?
Ja, in einem Satz ist das genau das. Wir liefern Social Media Outcomes für unsere Kunden. Und was ist der Unterschied? Gut, im Endeffekt heißt das für uns vor allem, wir machen das Ganze messbar und sind irgendwie immer an der Front, um zu verstehen, wo wir Social ganz effizient und ganz gezielt einsetzen können. Für mich gibt es irgendwie zwei Möglichkeiten, Social Media zu betreiben. Das eine ist, du bist halt irgendwie sehr kreativ und versuchst einfach eine lustige Kampagne zu erstellen. Das andere, und das ist so ein bisschen unser Ansatz, ist, natürlich sind wir auch kreativ, aber wir wollen das Ganze irgendwie auch messbar und dadurch zielgerichteter machen. Das heißt, wir haben eine kreative Kampagne, schauen aber immer auch an, okay, was hat das jetzt gebracht? Wie können wir es fürs nächste Mal optimieren? Und was Feedback darauf zum Beispiel auch die Kunden, um von Woche zu Woche besser zu werden. Ich glaube, das beschreibt es eigentlich ganz gut und ist auch so ein bisschen unser Mindset.
Was ist gerade deine liebste Kennzahl, auf die du gern achtest?
Thumbstop-Rate. Im Endeffekt geht es darum, wie viele Impressionen führen dazu, dass der Daumen aufhört zu scrollen. Es beweist uns immer ganz gut, dass die Hook, also die ersten paar Sekunden von einem Video oder von einem Asset gut genug sind, um die Aufmerksamkeit des Nutzers so weit zu bekommen, dass er zumindest aufhört zu scrollen.
Diese ersten Sekunden, habe ich schon das Gefühl, dass in den letzten 12 Monaten da wahnsinnig viel drauf geachtet wurde, auch in Deutschland. Irgendwie in US-Social-Media-Kanälen habe ich das irgendwie schon ein paar Jahre früher, oder sieht man das irgendwie schon ein paar Jahre früher. Aber dass man jetzt irgendwie sowas sagt wie, das hätte ich so nicht gedacht, oder was ist irgendwie noch ein guter Hook, dass er, hat er nicht gesagt, I don't know, ja, aber was sind so gute Hooks, die ihr gerade probiert oder wo ihr gerade gemerkt habt, das sind gute Thumbstopper?
Ich fand deine gerade schon extrem stark. Am Ende kann man das generell so nicht beantworten. Ne? Du musst dich fragen, Okay, was interessiert meinen potenziellen Kunden, meine potenzielle Kundin? Und genau darauf musst du eingehen. Du kannst sehr funktionale Painpoints adressieren. Ne? Also ich habe gesehen, einer der letzten Podcasts war irgendwie mit dem Gründer von Mozartbetten. Da ist es wahrscheinlich so, du hast auch Schlafprobleme oder so, ne? Also was eher Funktionales. Ja. Natürlich kannst du was total Emotionales irgendwie bringen, wie, hey, heute Morgen habe ich mich so und so gefühlt oder whatever. Also du hast ja ganz viele Möglichkeiten, um irgendwie auf die Bedürfnisse des Kunden einzugehen. Und am Ende musst du dich immer fragen, okay, was sind meine Pillars, über die ich arbeiten will oder meine Kommunikationswege, die Richtung Kunde führen, und auf der Basis kannst du dann überlegen, okay, was sind kreative Hooks, die eben die Aufmerksamkeit des Nutzers für sich gewinnen, und natürlich gibt es auch so ein paar Blueprint, also sowas wie ein 3 Wege um oder sowas, das sind natürlich irgendwie Mechaniken, die ganz gut funktionieren, aber unser Anspruch ist da schon auch immer sehr kreativ zu sein und teilweise auch neue zu schaffen, ne? Je nach Branche sind die auch unterschiedlich, beziehungsweise dann auch abhängig so ein bisschen von der Popkultur und den Bubbles, in die wir da auch reingehen wollen.
Ihr seid, glaube ich, ungefähr 150 Mitarbeiter stark. Kommt das ungefähr hin? Und euch gibt es jetzt seit
170
Jahren,
grob. Ja, genau.
170 und 2018 gegründet.
Das stimmt.
Beschreib mal die einzelnen Phasen. Ihr seid eine Studentenausgründung, ist das richtige Wort. Ich habe immer gehört, irgendwie ihr seid an der Uni irgendwie angefangen loszulegen, aber wahrscheinlich nicht mit Hilfe der Uni, ne?
Das ist jetzt sehr beschönigt. Also, ich fange ganz vorne an. Mein Co-Founder Paddy und ich, wir kennen uns seit irgendwie der 5. Klasse, haben dann Abi zusammen gemacht, hatten keine Ahnung, wo es uns hin verschlägt. Und noch vor dem Studium haben wir erstens beschlossen, zusammenzuziehen. Ich glaube, das war ganz wichtig für die Phase. Und zweitens haben wir beschlossen, okay, komm, wir machen irgendwas selber. Und wir hatten keinen Cent in der Tasche. Wir hatten null Netzwerk, hatten keine Ahnung. Deswegen sind wir beim Marketing rausgekommen. No front. Aber haben am Ende dann beschlossen, eben Online-Marketing für sehr, sehr kleine Unternehmen zu machen. Und sind da wirklich so fast schon, also wir haben die Türklinken geputzt und haben geguckt, ey, wer will uns irgendwie 50 Euro zahlen dafür, dass wir ihm Visitenkarten basteln oder dass wir ihm eine Webseite zur Verfügung stellen, whatever. Und unser Stundenlohn, der war wirklich phänomenal niedrig. Haben dann aber so die ersten Aufträge irgendwie angenommen und haben es so geschafft, einfach so ein bisschen Verständnis dafür aufzubauen, wie Marketing funktioniert oder dann eben auch insbesondere Online-Marketing. Und haben dann unser Studium angefangen, haben das auch ein halbes Jahr gemacht, haben in dem gleichen Zeitraum aber auch gemerkt, dass Social Media was ganz Spezielles ist. Also wir haben sehr, sehr viele Sachen gemacht am Anfang. Social Media hatte aber irgendwie den Vorteil, dass wir A, jung waren und das Einzige war, was man uns irgendwie authentisch abgenommen hat.
Hast du gerade gesagt, wir waren jung. Wie alt bist du jetzt?
Jetzt bin ich 28, damals waren wir Anfang, also wir waren 20 und 19 so, ne? Das ist schon nochmal eine andere Zeit gewesen, also wenn du da dann irgendwie die Wahl hattest zwischen den zwei Heinis, die gerade irgendwie ihr Studium angefangen haben oder halt einer renommierten Suchmaschinen-Marketing-Agentur, dann war es sehr, sehr, sehr klar, wie du dich entscheidest, so, ne? Auf Social war das nicht so klar, weil wir das besser verstanden haben. Wir haben die Anfänge, damals war es noch Facebook, miterlebt und so haben wir dann gemerkt, und vielleicht noch, um meinen Gedanken noch zu Ende zu führen, das Zweite, was ganz spannend war, dass Social Media krass an Popularität gewonnen hat und immer mehr Nutzer irgendwie auf diesen Plattformen abgehangen sind. Die Marken da draußen es aber überhaupt noch nicht gerafft haben. Also die größten Marken der Welt, die hatten da irgendwie in Deutschland gerade mal irgendwie so ein Prakti draufgesetzt. Also das war die Zeit von Social vor 8 Jahren. Und da haben wir einfach eine mega Möglichkeit gesehen. Das heißt, wir haben uns auf Social konzentriert, haben dann unser Studium nach einem Semester an den Nagel gehängt. Das heißt, man kann jetzt schon sagen, es war eine Studentenausgründung, aber das Studium hatte recht wenig damit zu tun. aber wir sagen trotzdem bis heute, dass wir auf der Uni waren. Das kann man uns nicht abnehmen. Dann, das war so die erste Phase von MarWave, also sehr, sehr rough, sehr dirty, haben wirklich ganz, ganz kleine Unternehmen irgendwie betreut, vor allem dann eben auf Social Media.
Was meinst du mit dirty? Also habt ihr auch Unsinn gemacht?
Mit Dirty war eher, also es war eher einfach eine Kackarbeit. Also wir haben halt irgendwie dann 20 Social Media Posts für 100 Euro oder sowas. Also weißt du, da hatten wir einen Stundenlohn von 2,50 Euro. Also Dirty eher im Sinne von, wir haben sehr, sehr viel und sehr, also wir waren fleißig, das kann man uns wirklich nicht, das muss man uns schon vorenthalten. Wir haben sehr, sehr viel geackert, aber Spaß hat es jetzt nicht so direkt gemacht, ne? Also so, dass man sich jetzt irgendwie anguckt, was aus MarWave geworden ist, haben wir uns damals auch nicht erträumen lassen. Aber es war erstmal relativ anstrengender Start, so, ne? Weil wir haben wirklich bei Null angefangen. Das war so die allererste Phase, dann kamen wir die ersten Mitarbeitenden eingestellt, das war sicherlich so ein bisschen die zweite Phase, als wir gesagt haben, okay, wir sind nicht nur zwei funny Freelancer, sondern wir wollen da wirklich irgendwie auch ein Unternehmen draus bauen.
In welchem Bereich habt ihr die ersten Menschen geholt?
Sorry?
In welchem Bereich habt ihr die ersten Leute geholt?
Wirklich auf Kunden dann, ne? Also ProjektmanagerInnen im Endeffekt, also Social Media Manager. Unsere erste Mitarbeiterin, Shoutout an Juliane, haben wir, glaube ich, 2020 dann eingestellt. Das war schon ein großer Schritt für uns, ne? Weil es eben nicht mehr nur ein, wir müssen uns irgendwie ein Gehalt auszahlen am Ende des Monats, sondern wir haben jetzt irgendwie Verantwortung auch für andere. Genau, und damit ging dann so der Startschuss von der Agentur im Endeffekt los, haben dann auch relativ schnell so die ersten 10 Leute eingestellt, also so irgendwie in 1-2 Jahren. Und damals waren wir noch sehr stark waren sehr analytisch noch auf Social. Also wir haben viel irgendwie Media-Buying gemacht, also im Hintergrund gearbeitet, haben dann aber auch angefangen, das erste Kreativteam aufzubauen, wo wir dann auch wirklich Creatives und so weiter erstellt haben. Und das ging dann eigentlich immer so weiter. Also so die Phase danach war dann eher so, dass wir Social Media sehr ganzheitlich angegangen haben und dann jetzt fast forward heute haben wir diverse Departments, also irgendwie Media und Analytics Team. Wir haben 2 riesen Kreativteams, Influencer und Creator Manager. Wir haben ein Data Team, wir haben ein Production Team, wir haben, also ne, von A bis Z diese komplette Wertschöpfungskette auf Social bedienen wir heute und arbeiten dadurch natürlich auch mit anderen Kunden zusammen als da ganz am Anfang.
Ihr habt, glaube ich, habe ich das bei dir auf LinkedIn gelesen, ungefähr 150 Millionen Euro Werbebudget, welches ihr verwaltet pro Jahr?
Fast 200 dieses Jahr, ja, das ist korrekt. 200. Und laut Meta sind wir dadurch der größte unabhängige Advertiser auch. Also es gibt keine andere Agentur, die so viel Werbebudget wie wir gerade verwaltet auf Social. Und das hat natürlich den Vorteil, dass wir eine massive Datengrundlage irgendwie haben, auf der wir dann natürlich auch gute Ableitungen und Insights ableiten können.
Stark. Wer sind die größten Kunden bei euch oder die größten Spender?
kann ich jetzt schwierig direkte Namen nennen, aber was ich sagen kann, das ist, was ich ganz interessant finde. Also wir arbeiten ja auf der einen Seite mit irgendwie sehr großen Unternehmen, ne, also irgendwie globalen Playern auch teilweise. Oder auf der anderen Seite aber auch noch mit so diesen ganzen Scale-Ups. Und was ich total spannend finde, ist, dass die meisten denken, nur weil das halt eine große Marke ist, gibt die sehr, sehr viel auf Social aus. Ist natürlich auch der Fall. Wen man aber nicht unterschätzen darf, sind diese Scale-Ups, also die Unternehmen, die halt irgendwie mit Social Media groß geworden sind, die investieren in der Regel nicht viel weniger oder teilweise sogar mehr. Und das ist natürlich schon cool, weil wir irgendwie auf unserem Weg mit fast jedem dieser Scale-Ups irgendwie mal zusammengearbeitet haben und auch mit vielen noch zusammenarbeiten. Also irgendwie mit so einem Y-Food oder sowas arbeiten wir seit 5 Jahren. Und teilweise würde man sich wundern, was eben diese Art von Unternehmen, also diese schnell wachsenden digitalen Player auf Social ausgeben, einfach weil es teilweise 60%, 70%, 80% ihres Marketingmixes ausmacht, wenn das bei so einem Konzern teilweise nur 10% sind.
Ist das, weil Konzern Social Media immer noch unterschätzt oder ist das, weil so ein Y-Food seine Produkte auch genau für die Zielgruppe von Social Media erfunden hat?
Ich würde sagen, beides. Hast du eigentlich genau die richtigen Punkte genannt. Aber natürlich ist schon so, ne? Also während Corona super viele dieser Scale-Ups massiv auf Social gesetzt haben, haben da die meisten Konzerne zum ersten Mal diesen Warnschuss gehört und sind jetzt langsam an dem Punkt, wo sie das im Einkauf klargemacht haben, dass es vielleicht eine eigene Social-Media-Agentur braucht, dass man vielleicht doch nochmal andere Volumen auch in diese Plattformen schiebt. Und man muss schon auch dazu sagen, also das Agentur oder die Agenturbranche ist schon auch teilweise echt intransparent. Also viele sehr große etablierte Agenturen verdienen halt vor allem deswegen Geld, weil sie halt nach wie vor auf TV und andere traditionellere Plattformen setzen und verdienen nicht so viel, wenn sie das Geld in Social Media ausgeben, was dann dazu führt, dass teilweise auch der Kunde nicht so wirklich bestmöglich beraten wird, würde ich sagen, ohne jetzt irgendjemand ins Bein pissen zu wollen. So, ne? Aber es ist halt einfach Fakt, dass die Agenturbranche, die allgemeine Werbebranche da einfach noch so ein bisschen zurückhinkt. Und ich glaube einfach, dass diese Start- und Scale-Ups das natürlich viel, viel schneller irgendwie durchbrechen konnten, weil sie auch einfach diese alte Welt gar nicht so wirklich kennen, während ein Konzern, der vielleicht seit 20 Jahren mit einer sehr traditionellen Agentur zusammenarbeitet, sich jetzt schwerer tut, da mal so ein bisschen Druck aufzubauen und wirklich zu sagen, okay, lass uns das Geld da ausgeben, wo es auch am meisten Sinn macht.
Dann müssten aber wahrscheinlich die Konzerne, mit denen ihr zusammenarbeitet und die dann Social-Media-Erfahrungen in einer etwas größeren Umfang machen, müssten die ja wahrscheinlich irgendwann an genau den Punkt kommen, wo sie sagen, so krass, da geben wir so viel Geld hin und bekommen so viel messbare Ergebnisse und bei TV ist das ganz anders. Also glaubst du, dass wenn man jetzt irgendwie 5 Jahre in die Zukunft guckt, dass TV nochmal dramatisch zu heute einbricht? Oder glaubst du, am Ende des Tages hat lustigerweise beides seine Berechtigung und manche Zielgruppen erreicht man verrückterweise doch besser über TV?
100%. Also fast jeder unserer Kunden hat auch TV am Laufen. Ne? Und es ist ja gar kein Front gegen TV. Es ist nur ein Front dagegen, sich gegen messbare Analysen zu sträuben. So, ne? Und ich habe was dagegen, wenn eine Marke eigentlich eher 50% in Social investieren sollte, aber gerade bei 5% rumeiert, weil irgendwer den Schuss noch nicht gehört hat. So, also ich glaube, am Ende ist es ja nicht schwarz-weiß. Ich glaube, am Ende hast du halt auf Social den Vorteil, dass du es sehr messbar machen kannst, während du auf anderen, also keine Ahnung, wenn du jetzt eine Out-of-Home-Kampagne startest, hast du natürlich auch die Möglichkeit, über Marktforschung so ein bisschen dagegen zu halten und zu gucken, okay, was hat das jetzt gebracht? Aber natürlich hast du auf Social dieses direkte Feedback und kannst viel, viel schneller und viel besser optimieren. Und es gibt super viele Marken, die sich dagegen noch sträuben, weil einfach Entscheider in einer sehr komfortablen Situation teilweise noch sitzen. Vielleicht muss unser wirtschaftlicher Druck in Deutschland noch ein bisschen stärker zunehmen, bevor da wirklich gehandelt wird. Ich glaube, die Marken, die mit uns zusammenarbeiten, die sind schon echt Vorreiter. Ne? Also wir positionieren uns mehr und mehr eigentlich so als Social Media Lead Agentur. Das heißt, Kunden, die das pitchen, die sind schon relativ weit, würde ich sagen. Ne? Es gibt diesen riesen fetten deutschen Mittelstand, der wahrscheinlich erst in 3 Jahren so richtig schnallt, was Social Media überhaupt ist. Auf jeden Fall wird sich da noch viel verändern. Ich meine, TV ist ja schon drastisch eingebrochen, kannst du ja wirklich jeden Vermarkter und die Plattform selber anschauen. Und Social hat schon massiv an Relevanz zugenommen in der Werbung. Und das wird auch noch weiter so gehen. Also wir haben Anfang des Jahres auch so eine kleine Studie zusammen mit irgendwie, ich glaube, um die 30 CMOs durchgeführt. Und 50% der CMOs haben gesagt, dass sie nächstes Jahr ihr Social-Media-Werbebudget nochmal drastisch anheben werden. Und das, glaube ich, zeigt schon ganz gut, dass diese Transition des Budgets noch nicht fertig ist, sondern noch in vollem Gange ist. Aber natürlich wird es nicht darauf hinauslaufen, dass TV jetzt in den nächsten Jahren komplett ausstirbt.
War das eine Studie, die du irgendwie, ich habe irgendwas gesehen, dass du mit 15 CMOs im Bett warst?
Ja, das war dann das Content-Format dazu. Genau, also wir haben zusammen mit der W&V so eine Studie durchgeführt und mit einigen dieser CMOs habe ich nochmal ein Interview geführt und wir wollten das mal ein bisschen anders machen als vor der Standard-Logo-Wand. Deswegen haben wir so ein W&V Social Date inszeniert. Ja, hast du richtig gesehen.
Okay, dann habe ich sozusagen da einen Verwirrungspunkt auch gelöst. Dann weiß ich, dass es im Zusammenhang mit der Studie passiert ist. Vielen Dank. Über die Zeit, über das gesamte Wachstum habt ihr lustigerweise gar nicht so sehr die Anzahl eurer Kunden skaliert. Ne? Ich glaube, das ist irgendwie, zumindest die Zahlen, die ich jetzt habe, stabil immer so um die 60 gewesen. Ist das, weil die Brands dann mit euch wachsen oder sagt ihr irgendwann Brands, wenn die zu klein werden, tut mir leid, ihr weg, jetzt holen wir einen, der mehr Geld ausgibt. Warum 60 oder warum ist das Zufall oder habt ihr das geplant, dass es gleich viele Kunden sind?
Also es ist auf jeden Fall nicht Zufall. Ich würde eher sagen, dass es ganz gut beschreibt, wie wir wachsen oder wie auch unser Mindset ist. Also der Hauptgrund ist tatsächlich, weil wir uns ganz klar zum Ziel gesetzt haben, dass wir Social Media für unsere Kunden wichtiger machen. Also ne, wenn jetzt irgendwie die ganze Werbelandschaft so ist, wie wir es gerade besprochen haben, ne, und einfach von Jahr zu Jahr mehr Werbeeuros in Social fließen, dann würden wir einen ziemlich beschissenen Job machen, wenn wir mit unseren Kunden stagnieren würden. Ne? Sondern alleine, wenn wir einfach nur das User-Verhalten matchen würden für unsere Kunden, dann müssten wir ja von Jahr zu Jahr mehr Geld in Social-Media-Werbung investieren. So, deswegen ist unser klares, erklärtes Ziel, dass wir bei jedem unserer Kunden Social-Media von Jahr zu Jahr noch zentraler im Marketing-Mix positionieren, aka auch mehr Budget dadurch irgendwie allokiert bekommen. Und das heißt für uns, dass wir irgendwie es schaffen müssen, dass Social Media funktioniert und dass wir es messbar machen müssen. Das ist auch wieder so ein bisschen der Bogen zum Anfang. Ja. Unser Ziel ist es immer auch klar beweisen zu können, warum Social Media für unsere Kunden funktioniert. Und wenn wir das schaffen, dann ist sehr naheliegend, dass unser Kunde mehr Geld im nächsten Jahr ausgibt auf Social Media als im Vorjahr. Dadurch schaffen wir es, dass wir tatsächlich mit einer sehr gleichbleibenden Anzahl von Kunden sehr stark gewachsen sind über die letzten Jahre. Also laut der Financial Times sind wir jetzt das vierte Jahr in Folge eine der schnellst wachsendsten Agenturen in ganz Europa.
Ihr habt, glaube ich, 132%
Year-over-Year-Wachstum, irgendwas um den Dreh. Ja.
Compound.
Genau, also average. Ich glaube, also dieses Jahr werden es eher so 50%, ne, weil wir ja auch einfach nochmal weiter gewachsen sind und je größer du wirst als Unternehmen, desto schwieriger ist es natürlich gleichbleibend proportional zu wachsen, ne, aber 50% hier über hier und unsere Größe ist immer noch in meinen Augen echt massiv, also das musst du erstmal auch als Total. Organisation gehandelt bekommen. Deswegen, super. Das stimmt und natürlich hast du auch Kunden, die gehen, ne, es ist auch ganz natürlich, das will ich auch gar nicht verschweigen, es wäre Quatsch, das zu sagen, und natürlich gibt es Kunden, die sagen, also wir haben so viele Kunden dabei begleitet, ein Inhouse-Team aufzubauen. Wir haben so viele Kunden dabei begleitet, ein Setup zu bauen, das jetzt vielleicht auch stärker AI oder AI nutzt, um vielleicht auch den Aufwand bei der Agentur zu reduzieren und. Natürlich hast du Kunden, die auch entweder downscalen oder auch mal gehen. Und natürlich füllen wir die mit neuen Kunden auf. Das ist natürlich auch Teil dieser Zahl. Aber ich würde schon sagen, der Großteil ist tatsächlich, dass wir es einfach schaffen, für unsere Kunden Social Media zum Laufen zu bringen und sie dadurch mit uns zusammenwachsen.
Wenn ihr jetzt mit Kunden anfangt, wie sieht so ein Social-First-Setup aus? Welche Geschichten liegen beim Kunden? Welche Geschichten liegen in-house bei euch? Was ist tabu? Was ist euch wichtig?
Ich sehe es eigentlich immer so, dass wir als Social-Lead-Agentur erstmal am Steuer sitzen und wirklich auch die volle Verantwortung für alles übernehmen. Wir als Social Agentur, glaube ich, verstehen die Kultur auf den Plattformen besser und die Plattform selber. Also wir verstehen so ein bisschen das Medium. Während der Kunde, wenn er erstmal zu uns kommt und initial mit uns startet, natürlich die Marke und auch die KundInnen besser versteht, so, ne? Und diese beiden Perspektiven legen wir dann eigentlich übereinander, ne? Wir bringen an den Tisch dieses kulturelle Verständnis und das Verständnis für die Plattform und der Kunde bringt sein Verständnis für die Marke und für die Kunden, mit. Und daraus entwickeln wir dann eine Social First Strategie. Und das kann sehr verschieden ausfallen, ne? Auch je nach Schwerpunkt des Kunden und der Industrie. Aber in der Regel entwickeln wir dann echt so in den ersten ein, zwei Wochen so ein Social First Playbook, wo wir wirklich sagen, okay, das sind so die Themen, wie wir Content denken, das sind die Pillars, die wir stärken wollen. Da wollen wir in ein, zwei Jahren stehen, so und so messen wir das. Ne? Also einfach so wirklich die Grundlage, sehr strategisch erstmal, bevor wir dann reingehen. Und ey, ganz ehrlich, in der Regel ist es dann tatsächlich so, dass wir alles übernehmen, ne? Also von der Produktion über das Influencer-Sourcing, über das Management der Kanäle, über das Data-Setup und das Measurement-Konzept im Hintergrund, über Media und, also alle Themen von A bis Z. Und natürlich, wenn beim Kunden noch Mitarbeiter angestellt sind, die vielleicht auch vor die Kamera wollen oder die vielleicht auch irgendwo noch unterstützen wollen, dann binden wir die mit ein und bauen eher so ein hybrides Setup. Aber erstmal liegt der Ball in der Regel bei uns und wir definieren dann zusammen mit dem Kunden, wie genau die Spielregeln aussehen für die Zusammenarbeit.
Für Autoteile Unger, ATU, habt ihr gesagt, from hate to hype. Was ist da genau passiert? Wie seid ihr mit Kritik umgegangen? Wie habt ihr es irgendwie geschafft, die Kritik in Hype umzudrehen?
ATU ist ein super spezieller Case, weil ich glaube, in meiner kompletten, noch kurzen Karriere, wäre auch wohlgemerkt, aber in meiner Karriere bisher, habe ich noch nie eine Kundenanfrage gesehen, die so von, oder die vor so einem Problem stand, erstmal mit der Community klarzukommen. Also als ATU vor, ich glaube, es ist schon fast 2 Jahre her, zu uns kam, war wirklich jeder Kommentar unter jedem Creative entweder irgendwie ein, mein Auto ist kaputter zurückgekommen, als ich es euch gebracht habe, also irgendwelche Service-Anfragen oder Themen, die halt irgendwie mit dem Service zu tun haben, oder halt irgendwie über die Abkürzung ATU lustig gemacht. Also alle tragen Unterwäsche, alles totale Amateure. Also wirklich da, es gab praktisch keine positiven Kommentare. Und wir haben so eine Sentiment-Analyse gemacht, wir standen bei fast 80% negativen Kommentaren, was absurd ist. Also es ist wirklich crazy. Ja.
Das liest sich in meinem LinkedIn-Feed.
Ungefähr so. Ganz so schlimm war es nicht. Ja. Wir haben dann da gepitcht und der Kunde hat sich für uns entschieden und wir haben eine sehr radikale Strategie vorgeschlagen, nämlich, dass wir uns komplett selbst auf die Schippe nehmen und mit sehr vielen Insidern arbeiten und sehr ironisch mit uns selbst umgehen, eben genau mit diesen Vorurteilen. Und wir haben es dann so geschafft, innerhalb von 1-2 Jahren jetzt wirklich dieses Image of Social komplett zu drehen. Also auch jeder, der zuhört, ich lade euch gerne dazu ein, einfach mal den ATU Insta oder TikTok-Kanal anzugucken. Die Kommentare sind fast ausschließlich positiv. Also ATU ist eine Love-Brand geworden. Das musst du erstmal schaffen mit einer deutschen Autowerkstatt. So, ne? Also auch diese Frage musst du erstmal beantworten. Warum sollte ich einer Autowerkstatt auf Social Media folgen? Und es gab so 2 große Durchbrüche. Erstens, wir haben ein Brandface etabliert, Maddie. Also eine so total sympathische junge Dame, die wir fast oder in jedem zweiten Creative eigentlich zeigen, was so ein bisschen einfach auch eine Nahbarkeit darstellt und so einen Charakter und so eine Personifizierung mit sich bringt. Und zweitens, wir haben immer wieder echt wilde Aktionen gemacht, die sich die meisten Marken niemals getraut hätten. Also Beispiel irgendwie letztes Jahr, Duolingo hat ihr Maskottchen ja getötet. Also die haben bekannt gegeben, dass Duo, diese kleine Eule, irgendwie gestorben ist. Hat fast jeder mitbekommen in der Marketingbubble. Und wir waren viel schneller als Duolingo selber im Weiterspinnen dieser Story. Das heißt, wir haben uns einfach sauschnell auf Amazon so eine kleine Plüscheule geholt, so eine grüne, und haben dann vorgetäuscht, dass wir sie in der Autowerkstatt entführt hätten, diese Eule. Und das waren Creatives, die gingen ultra viral, also ich glaube, die haben fast 1 Million Likes auf TikTok oder so, also auf jeden Fall 6-stellig. Ja. Und das Ding hat, also dann haben wir irgendwie auch 3-4 Teile von sozusagen der Story rausgebracht, noch bevor Duolingo selber gesagt hat, was passiert ist. Und das hat mega den Bass kreiert. Ne? Das hat dann irgendwie auch innerhalb von einer Woche zu 6.000 neuen Followern geführt oder so. Das sind Sachen, die trauen sich die meisten Marken nicht. Wir hatten aber, und da muss man auch sagen, Shoutout natürlich an unser Projektteam, keine Frage, geile Aktionen. Shoutout aber auch an den Kunden, dass er diese Freiheit lässt, weil das sehen wir immer wieder auf Social. Wenn eine Marke bereit ist, auch sich so ein bisschen von den Brand-Guidelines zu lösen und so ein bisschen ins Risiko zu gehen, dann scheppert es halt auch nochmal ganz anders auf Social.
Wahrscheinlich aber auch genau, wie du gesagt hast, am Anfang hast du gesagt, vielen Unternehmen geht es vielleicht noch nicht schlecht genug, um sich noch mehr in Social Media reinzuschmeißen. Und wenn du halt eine Brand hast, die 80% Hate-Kommentare hat oder negative Kommentare hat, dann sagen die vielleicht auch so ganz ehrlich, Upside ist immer größer als Downside, probiert mal aus.
Voll, also an dem Punkt hat der ATU auch ehrlich gesagt einfach wenig zu verlieren, hast du voll recht.
Ja. Ja. Die Maddie ist das Brandface. Was macht eine Person zum tragfähigen Brandface? Wann ist das eine gute Idee? Wann ist das gefährlich? Darf Maddie noch feiern gehen? Darf sie mit einem Bier in der Hand fotografieren? Also was ist bei so einem Brandface wichtig? Und wo sagt man auch, das sind Dinge, die sind einfach, die haben wir nicht in der Hand. Wenn Maddie jetzt irgendwie morgen beim Wettbewerber anfängt zu arbeiten, dann ist es halt so.
Ja, also erstmal fangen wir meistens nicht an mit einer Person, sondern haben auch jetzt bei ATU tatsächlich am Anfang relativ viele Personen erstmal so getestet. Haben halt relativ schnell rausgefunden, dass ATU von der Community einfach mega gefeiert wurde. Also es passt halt irgendwie ganz gut zur Marke und auch zu dem Vibe, den wir irgendwie aufbauen wollten. Das heißt, am Anfang haben wir meistens erstmal so eine Testingphase, weil wir es auch nicht besser wissen. So, ne? Also natürlich haben wir irgendwie unsere Erfahrungen, aber am Ende müssen wir da auch die Nutzer entscheiden lassen. So. Und wenn wir dann Personen gefunden haben, wo wir wirklich sagen, okay, da wollen wir jetzt auch so ein gewisses Commitment eingehen, dann versuchen wir tatsächlich in der Regel immer direkt irgendwie eine Exklusivitätsvereinbarung oder sowas an den Start zu bringen. Und so hatten wir es zum Beispiel auch mit einer Maddie, ne? Dass wir gesagt haben, okay, die darf jetzt erstmal übrigens anders Brandface sein, sonst ist es ja auch nicht authentisch irgendwie. Ne? Das heißt, sie hat sich jetzt wirklich komplett auf diesen Kanal konzentriert. Und ja, klar, natürlich hast du immer diese Gefahr, dass das Brandface auch irgendwann gehen kann, ne? Aber auch hier wieder Risiko. Also willst du lieber, dass halt dein Social einfach tot ist und dass es sich keinen interessiert, oder willst du eine gute Zeit haben jetzt, 2 Jahre Vollgas geben mit der Gefahr, dass du einen krassen Account aufgebaut hast und in 2 Jahren halt überlegen musst, wie machen wir weiter, weil die Person geht oder irgendwo anders weitermachen will. So, das heißt, auch da, ne, ich verstehe total natürlich dieses Thema, und auch wir hatten schon in der Vergangenheit super oft, dass ein Brandface dann halt gesagt hat, okay, für mich ist jetzt was Neues dran, damit muss man halt umgehen, ne? Und dann gibt es verschiedenste Optionen, die muss man halt abwägen. Ich würde aber nicht sagen, dass dieses Risiko groß genug ist, um zu sagen, okay, dann lasse ich halt einfach diese großen Möglichkeiten, die wir damit aber hätten, links liegen, ne? Und das muss natürlich jede Marke für sich selbst beantworten. Wir sind aber immer relativ pushy und versuchen wirklich die Gunst der Stunde zu nutzen, wenn es Möglichkeiten gibt, und dann eben in der Zukunft, wenn es Plananpassungen geben muss, den Plan anzupassen.
Wenn ich jetzt 100 Leute finden würde, die Medi kennen, wie viele von den 100 Leuten wüssten, dass sie für ATU beim ATU-Kanal ist, und wie viele würden 90. sagen, so, ja, nee, Medi kenne ich, aber weiß nicht, für welche Firma das sie steht?
Locker 90. Also ist auch ein spezieller Case, weil wir hatten, wie gesagt, ein paar Assets, die sind einfach krass abgegangen. Plus Medi ownt das auch selber voll. Also sie hat mit dem Start bei ATU auch selber angefangen, einen privaten Account noch aufzubauen. Der hat mittlerweile auch irgendeine 5-stellige Anzahl an Followern. Das zeigt auch ganz gut, wie wir es als Agentur auch schaffen, irgendwie so Plattformen zu bauen. So, ne? Also Medi ist jetzt in dem Fall ein spezielles Beispiel, weil sie ein absolutes Naturtalent ist. Ne? Und sie hat das voll aus, also sie kann das gut. Sie schauspielt auch einfach saugeil und hat eine super sympathische Ausstrahlung. Aber natürlich hast du auch mit so einer Möglichkeit, bei einem Kunden vor die Kamera zu gehen, die Möglichkeit, irgendwie an Reichweite zu kommen, so, ne? Und auch da nochmal ganz anders irgendwie Social Media zu betreiben, als wenn du jetzt sagst, ich habe 0 Follower und muss jetzt irgendwie erstmal anfangen. Das heißt, für beide Seiten ist da, glaube ich, ein gewisser Upside drin.
Wir kennen uns jetzt seit gut 20 Minuten. Für welche Marke würdest du mich als Brandface vorschlagen?
Naja, Vodafone, oder?
Das ist ja gut geantwortet.
Anders wird es schwierig, oder? Also, ich weiß nicht.
Ja, sehr gut. Ich hatte jetzt überlegt, sozusagen, ob es auch Brandfaces gibt, die nicht irgendwie jung, quirlig, attraktiv, angenehm
Ultra
sind, sondern
absorgen. Unbedingt. Also, hey, wenn du Bock hast, schreib beim Nachgang. Also, wir suchen tatsächlich
dass wir was davon lernen, dass du sagst, Christoph, so Best Ager in deinem Alter, die können irgendwie auch für.
Ey, ganz ehrlich, wir brauchen am Fließband Leute, die eben nicht nur Gen Z sind. Also, ganz im Gegenteil. Also, natürlich, oder andersrum, als Marke wollen wir immer auch so ein bisschen das Unerwartbare machen. So. Und natürlich ist es für viele Marken auf Social Media total erwartbar, dass sie da jetzt irgendwie einen Gen Zler hinsetzen und denen sagen, okay, mach doch mal. So, das heißt, was wir total versuchen, ist, wirklich über alle Altersgruppen und auch alle Geschlechter hinweg Akzente zu setzen. Und das ist, by the way, auch bei ATU passiert. Also ich erwarte bei einer Autowerkstatt nicht, dass eine junge Dame Anfang 20 total quirlig da den Account ownt, sondern, ne, ich glaube, wir alle haben irgendwie ein anderes Bild jetzt vor Augen, wenn wir irgendwie an einen ATU-Brandface denken. So. Ja. Und genau das machen wir. Wir haben zum Beispiel vor einem Monat mit DHL eine Kampagne gebaut, wo wir eine Oma, also wirklich eine Oma, ein Praktikum haben machen lassen. Und das hat total geil funktioniert, weil, ne, das erwartest du jetzt erstmal nicht, dass für eine Karriere oder eine Traineeship-Kampagne irgendwie wir eine Oma mit an den Start bringen. So, das heißt, ganz im Gegenteil, ich glaube, Social ist nicht mehr nur auf eine Altersgruppe ausgelegt, sondern es ist super wichtig, da auch so ein bisschen gewisse Möglichkeiten aufzuzeigen, um dann auch für verschiedene Kampagnen die richtige Person am Start zu haben.
Kannst du mit uns eine Kampagnenidee teilen, die ihr nicht gemacht habt, weil ihr sagt, naja, zwischen wir testen Creatives und wir müssen die Marke schützen, fällt dieses Thema eher auf, wir müssen die Marke schützen?
Unzählige. Also super viele. Ich meine, es gibt 2 Sachen. Das eine sind dann irgendwie so ein bisschen wertebasiert. Also wir haben regelmäßig unseren Kunden gesagt, so, boah, nee, das machen wir nicht so, das tragen wir nicht mit. Das auch, finde ich, so ein bisschen unser Auftrag irgendwie als Lead-Agentur, da auch so ein bisschen den Kunden teilweise in die richtigen Wege zu leiten. Und auf der anderen Seite haben wir natürlich Sachen, wo wir sagen, das würde der Marke schaden. Ich bin ganz ehrlich zu dir, wir haben mehr Sachen wahrscheinlich abgelehnt, weil wir gesagt haben, das passt nicht zu Social. Also das ist unser größeres Problem, ne, dass ein Kunde zu uns kommt und sagt, ey, das ist doch eine mega coole Kampagnenidee. Und wir sagen so, boah, weiß ich jetzt nicht, ob das so abgehen würde.
Wie bringt man das dem Kunden gut bei?
Ganz gerade ehrlich, wir sind sehr ehrlich. Ja, also ja. Unsere Kunden kommen nicht zu uns, um dann nur Ja-Sager vor sich zu haben. Das heißt, wir sind da schon sehr ehrlich und können auch so mit unseren Kunden umgehen. Das heißt, wir sagen ganz ehrlich, das ist eine scheiß Idee. Das wird auch so schon nicht funktionieren. Aber natürlich hast du teilweise auch politische Themen, ne? Gerade wenn das dann irgendwie 3 Ebenen drüber reingekippt wurde, weil ein Vorstand, dessen Tochter ist auf TikTok und die hat was gesehen und das würde doch total gut, das ist doch eine fetzige Idee. So, dann musst du natürlich teilweise auch ein bisschen politischer agieren, so, keine Frage. Ja. Aber im Grunde sind wir da sehr ehrlich. Ich glaube, alles andere führt auch zu nichts.
Du hattest gesagt, dass Wachstum hat auch natürlich seine Herausforderungen. Ja, meistens so, wenn man irgendwie zwischen 20 und 40 Personen ist, gibt es einmal irgendwie so ein Shift und dann nochmal so ab 100 Personen oder sowas. Also es gibt so verschiedene Wachstumsschübe, die man irgendwie gut navigieren kann. Ihr habt da, glaube ich, im Leadership und in der Organisation ganz gute Formate. Du hast AMAs, also Ask Me Anythings, glaube ich, gemacht. Was macht ihr noch so Formate, die für gutes Leadership und für eine gute Organisation sorgen? Und was war die unangenehmste AMA-Frage, die dir gestellt wurde?
Kann ich super breit drauf antworten. Ich versuche es aber mal so ein bisschen zu fokussieren. Also, genau, wir sind jetzt 170 Leute. Wir haben ein Leadership-Team bestehend aus 8 Personen und wir haben eine People-Manager-Bench, die besteht aus 25 Personen, also 25 Führungskräfte hier bei uns. Wir haben eine super junge Truppe, die sind super wild, das sind richtige Racker teilweise. Und deswegen ist Führung und einfach wirklich gutes Leadership unfassbar wichtig bei unserer Crew. Was haben wir getan? Wir haben schon vor 2 oder 3 Jahren angefangen, sehr regelmäßige, wir nennen sie People Manager Bootcamps durchzuführen. Das meistens, also am Anfang waren es alle 2 Monate, jetzt sind es eher so alle 3 Monate. Nehmen wir alle People Manager, also jede Führungskraft dieses Unternehmens und sperren sie eigentlich einen Tag weg. Das heißt, wir sind da nicht erreichbar fürs Team, wir sind raus. Und zusammen besprechen wir da, wie sieht gute Führung aus. Wir feilen an unseren Werten als Manager, wir lösen zusammen Probleme. Und das sind Tage, da raucht uns allen wirklich kompletter Kopf. Ich fast immer Kopfschmerzen, wenn ich mich abends hinlege, weil es einfach so intensiv ist. Aber es ist so wichtig, weil wir dadurch als Führungskräfte näher zusammenrücken und wirklich besprechen, okay, wie machen wir es? Wie wollen wir es auch anders machen? Auch hier wieder, Agenturbranche ist echt ein zähes Pflaster, ne? Also super viel Burnout-Gefahr in unserer Branche, super viel auch, wie soll ich sagen, einfach sehr toxische Arbeitsverhältnisse und wir wollen alles dafür tun, dass wir der bestmögliche Arbeitgeber sind in dieser Landscape und das ist nicht immer so einfach, ne? Weil natürlich hast du sehr dynamisches Umfeld und sehr viele Themen, die du irgendwie auf dem Schirm haben musst. So, das ist erstens mal sowas, wo wir echt sagen, wir versuchen das Thema Führung super ernst zu nehmen. By the way, auch unsere Führungskräfte sind nicht irgendwie eigentlich Kundenberater und so obendrauf legen wir noch das Thema Führung, sondern die sind wirklich im Kern Führungskraft. Also ihre Rolle ist die Führung des Teams und natürlich sind die auch hin und wieder irgendwie mit Projekten sind die auch für Projekte erreichbar oder gehen mal irgendwie rein, wenn es mal irgendwie Support braucht. Aber in erster Linie sind sie Führungskräfte und da versuchen wir ihnen auch echt den Rücken zu stärken. Wir haben super viele so offene Formate von. Genau, also ich habe einen Link, den hat jeder in diesem Unternehmen und da kann wir jederzeit einen Coffee-Chat einstellen. Jetzt hier im Office, ich bin gerade im Office, in der Regel kommen da mindestens 4, 5 Leute pro Tag so auf mich zu und fragen, ob sie mich mal was fragen können oder wie ich so zu dem und dem stehe. Teilweise auch echt spicy Themen dabei. Wir haben ein All-Hands alle 2 Wochen, auch da haben wir die Möglichkeit, Fragen vorab einzureichen, die dann das ganze Unternehmen sieht, also super transparent. Wir haben alle 2 Wochen eine Umfrage, die wir rumschicken, wo wir gucken, okay, wie steht es um verschiedenste Faktoren unseres Unternehmens. Wir haben sehr transparente Goal-Strukturen und Goal-Cycles. Wir haben eine anonyme Plattform, wo du anonym Fragen einrichten kannst. Wir haben eine Whistleblower-Hotline für ganz spicy Themen. Wir haben super viele Themen, die alle einfach das Ziel haben, einen sehr, sehr emotional sicheren Arbeitsplatz zu bauen und Führungskräfte bestmöglich zu stärken und zu schützen. Ich hoffe, das war der Rundumschlag. Also ich könnte da sehr lange weiterreden.
Ich bin im Kopf immer noch hängen geblieben, dass du sagst, ein All Hands alle 2 Wochen. Das ist ja schon eine ganz schöne Schlagzahl, weil das ja immer Vor- und Nachbereitung braucht. Und alle 2 Wochen irgendwie zu sagen, das sind jetzt irgendwie Themen, die für alles, das ist ein krasses Tempo.
Das zahlt am Ende auch einfach auf die Transparenz ein. Ne? Das ist immer eine... als Unternehmer schaue ich ja auch mit so einer gewissen Return on Investment Brille natürlich drauf. Ne?
Also meistens jedes machen Unternehmen ja Transparenz, solange sie kein Geld verdienen. Und sobald sie anfangen, Geld zu verdienen, sagen sie, ah, übrigens, wir machen jetzt doch nur alle halb Jahr mal so eine
wir so versuchen es genau dagegen zu machen, weil für uns ist das absolute Hygiene. All diese Sachen, die kosten krass viel Geld. Ne? Also wenn ich 170 Leute für eine Stunde in New Orleans packe, alle zwei Wochen, die kostet das Unternehmen richtig viel Geld. Wenn wir sehr viel Zeit in transparente Goal-Strukturen mit Auswertungen, Feedbackgesprächen und so weiter investieren, auch, by the way, halbjährlich, kostet mich das sau viel Geld. Ich habe mal also es ist eine sechsstellige Summe, die uns ein Goal-Cycle kostet am Ende als Unternehmen. So ein People-Manager-Bootcamp, wo ich wo ich super wichtige Leute des Unternehmens irgendwie einen Tag wegsperre, kostet mich super viel Geld. Also, ne, das ist alles ein klares Invest, aber wir tun das oder wir tätigen das als Leadership-Team sehr bewusst, weil wir einfach sagen, ey, das ist die Basis für uns. Lieber investieren wir da, solange es uns gut geht, bevor es uns irgendwann nicht mehr gut geht und unser Team uns wegklappt. Deswegen, ja, also, das ist tatsächlich eine sehr bewusste Entscheidung, die wir jetzt nicht treffen, weil wir so privilegiert sind und wir uns das halt leisten können, sondern weil wir wirklich sagen, hey, das braucht's, um einen guten Arbeitsplatz zu bauen.
Wir haben jetzt ein All-Hands und ich habe mich leider gemeldet und sage, du Jason, ich bin jetzt seit einem Jahr bei euch und diese ganze AI-Entwicklung, die macht mir mega Angst. Kannst du mir garantieren, dass mein Job als Mitarbeiter im Kundenteam, dass mein Job in zwei Jahren immer noch, dass es den immer noch gibt hier?
Unser Vorteil ist, dass wir zu jedem Zeitpunkt irgendwas um die 20 Stellen ausgeschrieben haben. Das heißt, unser größtes Bottleneck sind tatsächlich neue Talente. Von daher kann ich da mein Team immer sehr gut beruhigen, ne? Dass selbst wenn die AI 50% unseres Jobs erledigt morgen, dann haben wir halt einfach ein mega geiles Leben, haben die monotone Arbeit irgendwie automatisiert und können mit weniger oder mit gleich vielen Leuten einfach mehr schaffen. So, das heißt, am Ende stellt sich diese Frage dem Team nicht wirklich. Natürlich gibt es eine gewisse Unsicherheit, das will ich auch gar nicht ausstreiten. Natürlich, also auch diese Fragen, die kamen schon zuhauf, gar keine Frage. Ich glaube, dass da tatsächlich bei uns eine gewisse Sicherheit besteht, weil wir relativ genau, also auch jetzt, wir haben eine Pipeline, die für die nächsten vier Monate eigentlich ausreicht so. Also wenn jetzt ein Kunde anfragt, dann wird es sehr, sehr schwierig, den in den nächsten zwei Monaten onzuboarden, weil wir diese Kapazitäten gar nicht haben. Das ist natürlich auch ein Signal für die Mitarbeitenden, dass sie sehen, okay, ich werde hier schon benötigt. Und selbst wenn wir sehr, sehr schnell jetzt sind und AI sehr, sehr viel übernehmen kann, dann bin ich trotzdem immer noch ziemlich wichtig, weil ich halt einfach nur andere Jobs dann machen muss.
Eigentlich musst du nochmal ein zweites Startup gründen, so ein A-Team, das zwei Monate lang einen Kunden übernimmt. Also weißt du, das sofort irgendwie so alles machen kann, was man in den ersten zwei Monaten machen kann und danach an euch übergibt. Das wäre doch unfassbar.
Vielleicht haben wir das ja schon, wer weiß.
Okay. es gibt das Wort Root Case, Root Cause. Was ist das und wie erkenne ich, ob das eher Strategie oder Therapie ist?
Ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was das Wort Root Cause heißt.
Kannst du mich aufklären? Auf LinkedIn habe ich auch gesehen, du schreibst relativ viel, du schreibst über Führung, du schreibst nicht nur irgendwie, das sind unsere tollen neuen Kampagnen und so. Ich versuche immer psychologisch irgendwie reinzudeuten, was jemand meint und braucht, wenn er irgendwie auf LinkedIn schreibt. Sind diese Posts für dich Strategie, um irgendwie Sichtbarkeit und vielleicht auch neue Mitarbeiter zu finden? Oder ist das auch so ein bisschen Verarbeitung von dem, was du erlebt hast und so eine Art Therapie?
In gewisser Weise bestimmt beides. Ich glaube, jetzt nur als Therapie würde ich es nicht machen. Wir haben schon sehr früh auf LinkedIn gesetzt und ich bin mir 100% darüber bewusst, dass Marif niemals auch nur ansatzweise heute an dem Punkt wäre, hätten wir nicht so viel auf LinkedIn transparent kommuniziert. Das heißt ganz klar auf sehr viel Strategie auch. LinkedIn ist ein ganz toller Kanal, um als No-Name in der Branche erstmal Fuß zu fassen und so ein bisschen zu zeigen, hey, ich bin jetzt auch da. Zum Start von MauWave kannte kein Schwanz Jase Modemann und jetzt haben wir schon eine gewisse Stellung gerade in diesem Social-Media-Space und das verdanke ich zu sehr großen Teilen LinkedIn.
Wenn ich Kunde bei dir bin und gerade ein paar Monate wenig Budget habe, was sollte ich zuerst kappen? Die bezahlte Reichweite oder mein organisches Community-Wachstum?
Ich glaube weder noch. Am Ende funktioniert Social Media vor allem dann, wenn all diese Maßnahmen sehr effektiv ineinander greifen. Ich würde einfach nur sagen, mach halt weniger. Ne? Also mach statt 20 Posts im Monat halt 15. Aber ich würde nicht den Schritt wagen, um zu sagen, ich cutte ganze Maßnahmen, weil ich glaube gerade diese Synergien zwischen den verschiedenen Themenfeldern, das ist das, was Social Media zum Fliegen bringt.
Was ist das überraschendste Ergebnis aus irgendeinem Social-Test oder Kampagne, die ihr in letzter Zeit gemacht habt?
Für mich ist immer wieder überraschend, wie verdammt schnell Social-Media-Wirkung zeigen kann. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr eine Kampagne mit Nivea umgesetzt. Die war eigentlich für ein halbes Jahr angesetzt und wir hatten ein sehr klares Ziel, nämlich die Wahrnehmung von Nivea in der Gen Z in Richtung Nachhaltigkeit zu stärken, weil Nivea eigentlich schon relativ viel macht, aber die Gen Z das überhaupt nicht auf dem Schirm hat. Und dann haben wir angefangen, TikTok only, sehr große Kampagne. Und wir haben am Anfang gemessen, wo Nivea steht. Wir standen, glaube ich, auf Platz 6, als wir die Frage gestellt haben, mit welcher Marke verbindest du Nachhaltigkeit? Da war Nivea nur auf Platz 6. Und dann haben wir 4 Monate Kampagnenflight gemacht, haben nach 4 Monaten auch die Kampagne abgebrochen, nicht weil es nicht funktioniert hat, sondern weil wir nach 4 Monaten einfach schon das Ziel erreicht hatten und Nivea ganz, ganz klar auf Platz 1 war in dieser Umfrage. Ich glaube mit irgendwas um die 30% oder sowas der Befragten, die gesagt haben, Nivea ist die nachhaltigste Skincare-Brand. Ich finde diese Cases, wo wir eben so eine klare Messbarkeit gerade auf einer Marke haben, gerade auch auf einer großen Marke wie Nivea, einfach immer wieder total beeindruckend, weil es mir zeigt, was für einen enormen Impact Social Media hat. Das sind so die positiven Beispiele. Natürlich gibt es dann auch die negativen Seiten. Eine AfD wäre niemals da, wo sie heute wäre, ohne Social Media. Das ist scheiße. Auch bitter, dass irgendwie keine andere Partei Social Media versteht. Aber es zeigt mir einfach nur immer wieder, wie mächtig Social Media sein kann und wie schnell es eben auch eine Wahrnehmung verändern kann.
Welche Plattform ist überbewertet, welche ist unterbewertet?
Unterbewertet immer noch YouTube, weil vieles nicht zu Social zählen, ist aber ein ganz, ganz integraler Bestandteil einer Social Media Strategie sein sollte. Überbewertet. Wir hatten super viele Kampagnen auf Snapchat. Ich finde die Plattform an sich irgendwie total interessant, aber irgendwie hat es noch nie so richtig funktioniert. Wir haben sehr viel gemacht und ich kenne auch sehr wenige Cases, die nicht sehr schön gerechnet worden sind. Deswegen, ich würde jetzt Snapchat sagen. Ich würde es nicht ausschließen, dass das funktionieren kann, aber habe ich sehr selten gesehen bisher.
Und für die Leute, die sagen, das ist ja unfassbar, was der Jason anfasst, das ist ja alles, irgendwie wird ja alles zu Gold, alles funktioniert. Gibt es irgendein ganz teures Learning, was du gemacht hast, welches du noch mit uns in einem Satz teilen kannst?
Jede Agentur da draußen hat ein ganz, ganz zentrales Problem, nämlich die Kapazitätsplanung. Also du hast irgendwie ein paar Stunden Arbeitszeit und du hast irgendwie ein paar Stunden Kundenaufwand, die eingekauft werden. Und wie matcht es jetzt? Wir waren irgendwann an einem Punkt vor so 3 Jahren, wo wir gesagt haben, hey, wir bauen das mehr oder weniger selber. Haben dann auch mit einem Partner zusammengearbeitet und haben ein Projekt gestartet. Das lief ein Jahr lang. Nur um an einen Punkt zu kommen, wo wir gesagt haben, wir kriegen es nicht hin, es ist zu kompliziert. Das ganze Projekt hat einen guten 6-stelligen Betrag gekostet, haben es praktisch wirklich komplett eingestampft, haben gesagt, okay, wird nichts. Das tat schon weh. Es gibt ja diese Theorie, Sunken Cost, so sie heißt sie, also am Ende,
ja, dass du
dich immer wieder auch neu fragen musst, ey, macht es wirklich weiter Sinn, jetzt hier Aufwand reinzustecken? Und es ist super schwer, diese Entscheidung zu treffen, wenn schon viel Zeit und Ressourcen reingeflossen sind. Aber wir waren an dem Punkt, wo wir gesagt haben, ey, egal wie viel jetzt reingeflossen ist, wir müssen das jetzt beenden an der Stelle. Wir sind mittlerweile erheblich weiter, wir haben es komplett anders gemacht, sind jetzt eigentlich an dem Punkt, wo wir es geschafft haben, dass zumindest, es ist nicht ganz perfekt, aber wo wir es nochmal ganz neu gebaut haben. Aber ja, war schade um die Ressourcen.
Und welche Buzzwords würdest du mir noch mitgeben, damit ich in den nächsten Monaten drauf achte, weil du sagst, das ist im Grunde genau das, wo es gerade hingeht. Und wenn man 2026 im Social Media erfolgreich sein will, muss man diese 2, 3 Themen, Buzzwords oder so kennen.
Ja, Hook. Die ganze Branche besteht aus Buzzwords. Keine Ahnung, Social First. Also ich glaube sehr stark an eine Zukunft, wo sich noch viel mehr um Social Media drehen wird. Auch Kampagnen, die im Social anfangen und dann auf TV und Out-of-Home overspillen. Wir kommen aus einer Branche, wo alles TV-centered war. Also jede Kampagne wurde TV-first gedacht und am Ende wurde sie halt auch noch ein bisschen auf Social verlängert. Ich glaube, das wird sich radikal verändern und wirklich umdrehen, dass Social mehr und mehr das Epizentrum wird. Social First.
Social First. Vielen Dank. Das war Jason Modemann von MarWave. Hat mir sehr gefallen. Jason, viel Erfolg euch weiterhin und danke, dass du uns alles geteilt hast.
Christoph, ich danke dir. Ciao.
Das war's für diese Woche. Unbedingt abonnieren ist mein wöchentlicher Tipp und ich meine es jede Woche ernst, denn sonst verpasst du die Folge, die wir nächste Woche rausbringen. Oder wenn du nicht jetzt abonnierst, kannst du nicht reinhören, was wir letzte Woche für tolle Folgen live gestellt haben. Insofern jetzt auf Abonnieren drücken und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, komm hervorragend durch die Woche. Ganz liebe digitale Grüße vom
Jason. Tschüss.
Und von Christoph. Bye, bye.